Grüße im Studio.
Herzlich willkommen.
Der Studiogast der Woche.
Da kann man sich wenigstens mal unterhalten.
Mein Name ist Billy. Wir sind hier in Berlin. Ich habe Durst, und zwar Rotweindurst.
Billy Wagner ist Sommelier aus Leidenschaft und gilt als der Popstar unter den Weinexperten. Seine Markenzeichen, legere Kleidung, Coolness, ein großer Bart und ein Fokus auf traditionell gearbeitete und naturnahe Weine.
Ich habe wenig Holzaromatik, ich habe viel Frucht, ich habe viel Würze, ich habe viel Säure, ich habe Zartheit am Gaumen, in der Nase.
Sein Handwerk lernt Billy Wagner im bayerischen Herzogenaurach. Dort macht er Ende der 90er eine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Er verfeinert seine Weinkenntnisse in diversen Restaurants und landet schließlich in Berlin. Hier wird er schnell bekannt als Sommelier und Restaurantchef der Weinbar Rutz. Seine Weinkarte dort wird 2014 vom Gomio Weinguide zur besten Weinkarte Deutschlands gekürt. Im gleichen Jahr macht er sich selbstständig. Im Frühjahr 2015 eröffnet er sein eigenes Restaurant in der Friedrichstraße 218. Nobelhart und schmutzig. Eine Mahlzeit. Die Philosophie dahinter: am Anfang ist ein guter Abend nobel, in der Mitte wird er hart und am Ende ist er schmutzig.
Wir haben jetzt keinen Becher. Also, was bleibt uns übrig? Wir müssen aus der Flasche trinken. Prost.
Wir sagen auch Prost und herzlich willkommen in der schönen Woche, Billy Wagner.
Sehr zum Wohl. Hallo, Billy.
Hi.
Es gibt, glaube ich, keine Sendung auf Radio 1, wo Harald Junke so häufig zitiert wird mit seiner Definition vom Glück. Die lautet: keine Termine und leicht einen Sitzen. Kann sich der Sommelier des Jahres 2009 da anschließen?
Naja, während der Arbeit trinkt man ja nicht, ne? Also, man trinkt aber... man trinkt im normalen Leben, sollte man schon trinken. Trinken gehört ja dazu. Rausch gehört dazu. Rausch gehört zum Menschen dazu.
Ist ganz wichtig. Muss man denn als Sommelier jeden Tag einen Rausch haben?
Nee, man hat als Sommelier auf keinen Fall jeden Tag einen Rausch. Es gibt Sommeliers, die haben jeden Tag einen Rausch, aber die meisten eigentlich sollte eigentlich nicht so viel trinken, aber man sollte viel probieren. Man sollte Wissen probieren. Und wenn man was trinkt, sollte man sich fragen, woher kommt's und wieso schmeckt's so, wie es so schmeckt.
Wenn ich mich an meinen ersten Alkoholgenuss erinnere, dann denke ich an den Finger meines Großvaters, der war starker Raucher und hat die dann in so ein Glas mit Eierlikör gepackt und dann durfte ich einmal den Finger ablutschen, da war ich, glaube ich, 8 oder 9. Wann kam die Kontaktaufnahme zur Flüssigkeit, die dein Leben aufmacht, den Wein?
Die ersten Weine habe ich eigentlich wirklich in meiner Ausbildung getrunken, aber da hat mir Wein noch gar nicht so richtig geschmeckt und dann dachte ich auch so, boah, wie kann man Rotwein trinken, Alter, Mann, das hat so richtig Tannine und das stört und oh Gott, wieso trinken das die Leute, war mir nicht so richtig habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich nach der Ausbildung in einem Restaurant gearbeitet, im Essigbrätlein in Nürnberg, wo man extrem stark mit dem Weinthema umgegangen ist und wo ich verstanden habe eigentlich, was Wein bedeuten kann. Also was hinter dem Wein steht, dass das ein alkoholisches Getränk sein kann, dass da aber auch sehr viel Kultur, Heritage einfach drin steckt. Und dann habe ich gesehen, dass viele Menschen überhaupt keine Ahnung davon haben. Ich auch nicht. Und ich habe mich einfach dafür angefangen, ja, dafür zu interessieren, woher kommen die einzelnen Sachen. Und außerdem ist es ja auch ganz nett, wenn man ab und zu mal einen Sitzen hat.
Bisweilen, also einmal im Monat so oder einmal im halben Jahr.
Ja, also es ist okay, wenn es einmal die Woche ist, dann ist es okay am Wochenende. Wenn es zum ständigen Trinken wird und wenn man tagtäglich trinkt und wenn man mehr als Schlucksprecht oder Spritti oder Brenner irgendwie bekannt ist, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass Wein wirklich Kultur ist. Und man kann sich Burgen und Schlösser angucken, wenn man in der Toskana oder in Burgund ist. Man kann aber auch in Restaurants und Weingütern zu Hause sein und sich dort damit befassen. Und das ist ein tolles Thema.
B. Ich nehme deutlich die Variante B. Gucken wir mal, wie man sich eigentlich als Sommelier den Ding nähert. Also ich habe gestern angefangen, den neuen Houellebecq zu lesen. Da wird gleich davon berichtet, der hat eine Dame am Tisch, mit der er eigentlich nie nochmal ins Bett möchte, ist aber sehr froh, eine Flasche Weißwein, das wird extra so beschrieben, aus Iroli. Sagt ihr das Weinangebaugebiet was? Ich hatte das noch nie gehört.
Das ist Südwestfrankreich.
Genau. Also wenn man das hört, was denkt man dann als Önologe, als Sommelier? Also was fällt einem dann dazu ein?
Also Sommelier, Önologe, völlig Unterschied. Der eine macht den Wein, der andere verkauft ihn. Also ich verkaufe ihn, der Önologe macht ihn. Meist können die Önologen auch keinen Wein verkaufen, ist aber ein anderes Thema. Wenn man das hört, dann denkt man an ja wilde, karge Landschaft, extrem hochgelegen. Man tränkt an Rebsorten und dann denkt man natürlich an, habe ich das schon mal getrunken? Habe ich schon mal einen Wein von einem Winzer aus der Region gehabt? Und dann sage ich jetzt zu mir, ja, hatte ich.
Was erwartet man dann da?
Also bei dem Wein jetzt speziell, Weißwein oder Rotwein? Rotweine extrem kernig, saftig, opulent, sehr tanninreich. Die Rebsorte ist da Tannat, die man dort anbaut ganz häufig. Also das ist eine Rebsorte, die strotzt vor Farbe und Kraft und Tannin. Mhm. Also so zwei Bauarbeiter im, ne? So, so.
Ich habe jetzt gerade das Bild vom Bauarbeiter Dekolleté vor Augen.
Ja, auch so, auch Schweißgeruch darf auch mal drin vorkommen oder so. Ne? Also es geht schon in die wilde, schmutzige Richtung. Aber auch Weißweine, natürlich gibt es auch Tischweine, Tafelweine, so ganz einfache Dinger, die man so tagtäglich trinken kann oder so. Aber da gibt es natürlich auch Weine, die auf diesen extrem kargen Böden wachsen und wenig Frucht mit sich bringen, viel Bissigkeit, viel Geschmack. Für viele Leute ganz häufig was ganz, ganz Neues und wo man sich auch drauf einlassen wollen muss.
Ich habe jetzt gerade geguckt, es gibt ja so eine Transaktionsanalyse und vor allem bei den Leuten, die neurolinguistisches Programmieren machen, da wo die Augen hingehen, also wenn man nach links oben guckt, dann erinnert man sich. Also, aber du hast ja jetzt nicht alle Weine aus der Region getrunken, aber du hast mal einen davon getrunken. Oder ist es ein Fachwissen, das man hat, dass man sich lexikalisch draufhilft, wie physikalische Formeln? Oder ist es mehr oder weniger Intuition und man schießt da so ein bisschen auch ein bisschen ins Blaue hinein?
Na, also ich trinke was und will wissen, wieso schmeckt so. Das heißt, im besten Falle fahre ich am nächsten Tag zum Winzer und frage ihn oder schaue mir das an. Das macht man natürlich nicht jeden Tag. Also googelt man heutzutage, man stellt ein Buch auf, man fragt jemanden, den man kennt, der das vielleicht schon mal getrunken hat, der vielleicht schon mal in der Region war. Im Endeffekt geht ja alles immer darum, man probiert was und will wissen, wieso es so schmeckt. Also mir geht es zumindest so. Und dann automatisch entsteht im Prinzip so eine Landkarte, die am Anfang schwarz ist, wo man nichts sieht, entstehen immer so weiße Flecken, ne? Weil man irgendwas getrunken hat. Und irgendwann sind so viele weiße Flecken da, dass kaum noch schwarze da sind. Und irgendwann macht das auch so ein bisschen einen Sinn, so gewisse Dinge. Und nichtsdestotrotz, auch wenn man die Karte vor Augen hat, verfährt man sich trotzdem manchmal. Ne?
Wein trinken, um die Welt zu erhellen, das finde ich eigentlich ein schönes Beispiel. Ja. Lass uns mal wenigstens eine Frage, weil wir einige Hörerfragen haben. Also beispielsweise Juliane fragt sich und vor allem natürlich auch alle, es gibt ja den klassischen 3-5 Euro Wein, es gibt natürlich auch Wein für 69 Cent im Tetrapack, den klassischen Kochwein. Aber kann es überhaupt in der Region unter, keine Ahnung, 6-7 Euro gute Weine geben? Oder ist das immer nur, ja, schmeckt, aber...
Also ob der Wein schmeckt, das muss jeder für sich selber entscheiden. So, das kann ich nicht sagen. Man muss sich halt fragen, wenn Wein einfach unter ein gewisses Preislimit kommt und das ist von Region zu Region einfach unterschiedlich, weil in jeder Region herrschen unterschiedliche Bedingungen, von wegen Preisen, Landschaft, wie der Wein angebaut wird und so weiter, dass ein gewisserweise ab einem gewissen Geld geht eigentlich erst richtige Handarbeit los. Darunter ist es so wie Charts hören.
Okay.
Es ist nicht viel Handmade drin. Es ist sehr, sehr einfach. Der Wein mag schmecken, aber er ist ein uniformes Produkt, was es schon tausendmal gegeben hat. Und da ist dann mehr das Thema, ist es denn ein gutes alkoholisches Getränk? Mhm. Guter Wein heißt für mich, dass er Eigenarten hat, dass er auch mal nicht schmeckt, dass er Charakter mit sich bringt, dass er auch mal Kanten mit sich bringt und so weiter.
Ach, dann bin ich ein guter Wein eigentlich, ne?
Wie bitte?
Dann bin ich ja ein guter Wein.
Definitiv.
Passt zum Thema Wein, weniger der Name der Kapelle Chance als Desire, das pure Verlangen. Dieses hat man ja bisweilen, man möchte nicht irgendetwas trinken, sondern man geht in ein Restaurant, möchte einen guten Wein trinken. Einen, der entschmeckt, einen, der aus dem Alltag rausreißt, einen, der was Besonderes ist. Und noch mehr besonders ist es quasi am besondersten. Bitte rufen Sie nicht an, um zu sagen, dass es diesen Superlativ nicht gibt, das weiß ich. Aber ganz besonders ist es, wenn der Sommelier einen dann erkennt und vor allen Dingen sich merken kann, was man beim letzten Mal getrunken hat. Also, da schätze ich mal, dass man als Sommelier des Jahres ungefähr 2.000 bis 5.000 Leute im Kopf haben muss. Wie machst du das, Billy Wagner?
Es sind Erlebnisse irgendwie, wo man irgendwas Lustiges mit einem verbindet und vielleicht irgendwie weiß, was derjenige hatte. Also ich weiß jetzt vielleicht nicht mehr genau Jahrgang, nicht mehr genau die Lage oder so, aber irgendein Gefühl ist vielleicht stecken geblieben. Und man hat ja so, also als ich im Rutz gearbeitet habe, haben wir mal die Gäste gezählt im Jahr, hatten wir irgendwie so 13.000, 14.000 Gäste im Jahr. Natürlich weiß ich nicht von allen Gästen, die da waren. Ich weiß auch, manche Gäste vergisst du halt einfach. Aber bei irgendwie bleibt ja manchmal irgendwie so ein Erlebnis stecken, wo du irgendeinen Wein empfiehlst, wo es auch vielleicht schief gegangen ist. dreimal, viermal schief gegangen ist, aber auch mal positiv war. Und das, da erinnerst du dich und das kannst du dann irgendwie abrufen in dem Moment. Und wenn ich den dann aber auf der Straße treffen würde, würde ich das nicht mehr wissen. Aber in dem Rahmen, in dem ich dann bin, also in meinem Restaurant am Tisch, geht das irgendwie. Also das klappt eigentlich ganz gut.
Weintrinker sind eigentlich klassischerweise meiner Beobachtung nach, jetzt reden wir mal nicht nur von den Russgästen, aber da, wo ich, wenn ich gut essen gehe, da eigentlich ab 30. Also vorher trinkt man irgendwas und dann trinkt man irgendwie auch nur eine Schorle. Billy Wagner ist ja nur angetreten als Rebell, das ein Stück weit zu ändern. Also du bist für ein Sommelier recht jung nach wie vor. Ich glaube, warte mal.
33.
33, das ist recht jung für ein Sommelier, meiner Beobachtung nach. Kam das Thema Wein nochmal neu auf durch dich auch und warum, wodurch?
Nee, ich glaube, es ist, also das nein, es kam nicht durch mich auf. Ich glaube, gerade in Deutschland, Deutschland hat irgendwie so um die 2000er was erlebt, was so Anfang der 90er angefangen hat, dass auf einmal deutscher Wein wieder gesellschaftsfähig wurde. Und durch das Thema, dass deutscher Wein auf einmal gesellschaftsfähig wurde.
Nach den Kellergeistern und Krötenbrunnen.
Richtig, genau. War einfach, dass die Leute... Ja, dass viele Leute gesehen haben, ey, das ist total toll, was hier wächst. Riesling ist die am meist wachsende Rebsorte der Welt. Also Riesling ist die deutsche Weißweinrebsorte. Und mit dem Riesling hat man auch als Deutscher irgendwo eine Rebsorte, die man so auf der Welt nicht noch einmal so nachmachen kann. Zumindest jeder, der Riesling irgendwo auf der Welt macht,
warum,
der hat als...
Warum eigentlich nicht?
Das, die Böden, die Klima, die Erfahrung, das sind so Punkte, die dann ganz häufig immer als Punkte genannt werden, die auch da irgendwie reintreffen. Aber wenn ich irgendwie in Finger Lakes bei New York Riesling mache, wo auch sehr viel Riesling angebaut wird, dann pflanzen die Riesling, haben aber als Maßstab immer irgendwie so ein Rheingau, Mosel, Rheinhessen, Riesling, Pfalz, wo man sagt, okay, so geht diese Rebsorte, so groß kann die sein, okay, jetzt wissen wir, wo wir lang müssen. Und ja, durch dieses ganze Thema, dass auf einmal deutscher Wein en vogue ist, also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Wein, 6 Leute am Tisch und du hast gefragt, möchten Sie eine Flasche Wein trinken? Ja, Deutsch. Oh, nee, Deutsch nicht, wir trinken kein Deutsch. Wir trinken Frankreich, Italien, Spanien, irgendwas, aber kein Deutschland. Und dann dachte ich so, komisch, na, stänkst du mal blind ein? Und dann haben die Leute das blind bekommen und dann waren die auf einmal so, oh ja, das ist ja lecker, was ist denn das? Oh, was? Rheingau? Rheingau-Riesling? Wir trinken kein Rheingau-Riesling.
Aber was hat man denn dann genau anders gemacht in Deutschland? Also ich weiß auch, es gab einen Verfall der französischen Weine, die waren diskreditiert, die sind ihren Bordeaux nicht mehr losgeworden. Also Geschichten dieser Art gibt es ja tausende. Also was ist von den Verfahrenstechniken, also es geht ja nicht nur State of Art, eine mentale Ausrichtung. Es muss ja etwas in der Produktion für sich verändert haben.
Ja, es geht darum, dass einfach in den 80ern eine neue Generation an Winzern rangekommen ist und die sind ganz stark ins Ausland gegangen, waren irgendwo auf der Welt, in Burgund, in Bordeaux, in Italien, in der neuen Welt und so weiter und haben halt dann Ideen mitgebracht nach Deutschland und haben ganz viel dafür getan. Geisenheim ist aufgeblüht, das ist so eine Weinbau-Uni im Rheingau, eine der Unis, wo man so Weinbau studieren kann, also Önologie studieren kann und mittlerweile, also im Prinzip gibt es eine echte Vielzahl von sehr, sehr guten Winzern in Deutschland, die einfach technisch, know-how-technisch super gut ausgebildet sind und dadurch ist das Gesamtniveau extrem nach oben gegangen. Aber es gab immer gute Weine in Deutschland, auch in den 60ern und 70ern, aber sehr, sehr wenige oder vereinzelte Winzer nur, nicht auf dieser breiten Masse.
Zwei Fragen noch, lass uns die kurz klären. Was ist an dem Mythos dran, fragt Roland aus Mahlsdorf, je mehr der Flaschenboden nach innen gewölbt ist, desto hochwertiger soll der Wein sein? Schon mal gehört?
Also der Flaschenboden ist gewölbt, weil man hat die früher mit dem Mund geblasen, die Flaschen, und dann musste die halt irgendwie stehen und dann war das irgendwie einfacher und es war gerader. Deswegen hat man das gemacht. Ob dann die Qualität dahinter steckt? Nein, natürlich nicht. Also die Flasche ist ja nur das Aufbewahrungsgehältnis und das Wichtigste bei der Flasche Wein, die ich kaufe, ist der Winzer, der draufsteht, weil der bestimmt die Qualität. Also wenn jetzt jemand anders mir gegenüber sitzen würde hier im Studio, dann wäre es auch eine andere Qualität, die wir da hätten, und das beim Winzer oder beim Wein ganz genauso.
Ja, ich bin ein sehr tief gewölbter Flaschenboden, verstehe ich das. Ja. Gut. Eva Maria aus Neuwestendfahren, was bedeutet es eigentlich wirklich, wenn ein Wein korkt? Was ist da passiert?
Na, der Kork hat sich im Prinzip, der Kork ist ein natürliches Produkt. Das heißt, der Kork ist die Rinde einer Korkeiche, die aus Portugal kommt. Und Alentejo, das ist so, ja, ich sag mal Lissabon, ein bisschen östlich. Und die Korkeiche, die wird alle 7 Jahre abgezogen und aus dieser Kork-Eiche, aus dieser Rinde im Prinzip, wird im Prinzip der Kork gemacht. Und der Kork ist dann ein bisschen schmutzig, sage ich jetzt mal so, ohne es jetzt zu technisch zu erklären, und verunreinigt im Prinzip den Wein. Es gibt ja so einen schönen Spruch, ich trinke seit 60 Jahren Wein, ich habe noch nie einen Korkschmecker gehabt. Vielleicht weißt du nicht, wie ein Korkschmecker schmeckt. Also wer mal einen Korkschmecker hat im Restaurant, soll man mal fragen, ob er das mal probieren kann. Ist schon wichtig, das mal zu wissen, einfach um zu wissen, wie dieser Korkschmecker ist. Und der ist ganz eindeutig und der überlagert im Prinzip die Qualität des Weines.
Aber es mit den Flaschen, mit den Schraubverschlüssen und mit den Glaskorken und sowas gibt es dann nicht mehr. Ne? Es gibt also keine Möglichkeit. Okay, dankeschön.
Also es gibt es natürlich, und Ausnahmen stehen immer die Regel, es gibt es da auch. Also wenn das jetzt jemand hört, der wirklich ein Profi ist, der wird sagen, naja, aber es könnte auch so sein. Aber im Endeffekt, nein, gibt's nicht.
Ja, dann wäre es eigentlich fast Zeit, wenn nicht jetzt so viel Arbeit auf mich zukommen würde, für ein Fläschchen, ne? Also jedenfalls mal so ein, aber ich muss ja arbeiten hier, ich muss ja Musik machen. Na gut, ein Schluck.
Radio 1, die schöne Woche mit Volker Wiebrecht.
Ja, zum Wohl, Billy Wagner. Einmal lassen wir das Klirren der Gläser. Das ist jetzt zum Beispiel, also A, der Sommelier des, fast des letzten Jahrzehnts. Also eine Entdeckung für viele. Weil eben ein Rebell, vor allen Dingen ein Förderer des orangefarbenen Weins, den vorher eigentlich so gut wie keiner kannte, er lauscht ganz bedächtig mit der Nase in seinem eigenen Wein. Was trinken wir gerade als Miniatur? Also ich glaube, ich habe 1 Zentimeter Wein im Glas. Nicht, dass Sie denken, das ist hier wie Weihnachten, wo Robert und ich um 13.15 Uhr immer schon stramm sind. War ein Witz. Was trinken wir gerade Schönes?
Chardonnay aus Burgund, südliches Burgund, aus einem kleinen Örtchen, der heißt Quintaine, von Pierrette und Marc und Sophie Guyot-Michel.
Ich liebe Chardonnay. Mhm. Woran liegt das?
Ich weiß ja so ein bisschen, was du gerne magst, weil du ja schon ein, zwei Mal bei mir im Restaurant
unter
warst. Unter
deiner Anweisung getrunken
hast. Ja, genau. Und eigentlich, auf der einen Seite, ja, der Wein ist schon so, wie ich denke, dass du ihn mögen würdest. Aber er hat auch was ich dachte eigentlich, dass dich vielleicht ein bisschen stört, nämlich die Säure. Chardonnay hat nämlich extrem viel Säure. Was dem Wein auszeichnet ist, dass er halt also der Winzer hat erstmal so einen riesenlangen Bart, so wie CC Top, könnte man fast sagen. Ist auch ungefähr das Alter wie CC Top.
Ach so, das ist ja schon mal Fussel da so.
Ja, genau. Ich kenne das auch mit den Fusseln, mit dem Bart. Und der Mann macht im Prinzip nur einen einzigen Wein. Das finde ich irgendwie total... alle machen irgendwie so 4, 5, 6, 10, manche machen 100 Weine und der macht einen einzigen Wein. Also konzentriert sich wirklich nur auf ein einziges Produkt, verkauft es einmal im Jahr und dann war's das. Und den Rest sitzt er nur im Weinberg und pflegt und hegt die Rebstöcke.
Also darf ich mal tippen, das ist ja mein liebstes Spiel. Also wenn Freunde zusammenkommen bei uns oder bei anderen in der Küche, dass wir Weine mitbringen und dann sagen, jeder soll mal sagen, was daran toll ist. Also Lieblingsgeschichte, Silvester, jeder bringt einen Wein, mit dem er gerne getrunken hat, in der Geschichte dazu. Ich frage, und warum hast du diesen Wein getrunken, haben wir im Sommer getrunken, hat geschmeckt. Das ist natürlich so eine Art von Geschichte, wo du denkst, wow, das ist echt der Hammer. Aber wir machen auch immer Preiseraten, ja, um uns gegenseitig zu verwirren. Da würde ich mal tippen, im Einkauf 14.
20.
Oh. Muss ich noch üben.
Mhm. Naja, aber Preis ist immer Angebot und Nachfrage und dadurch nicht ganz so einfach zu bestimmen, sage ich mal. Manche Weine sind auch zu teuer, manche sind zu günstig. Das ist immer so die Frage, ne?
Aber der ist lecker.
Ja.
Jetzt, wo er weiß, dass er 20 gekostet hat, trinke ich nochmal lieber.
Na, nochmal.
14.39 Uhr bis 15 Uhr bei uns zu Gast, der Weinliebhaber und demnächst auch Restaurant-Eigner. Mit Nobelhart und Schmutzig Billy Wagner in der Friedrichstraße. Für dieses Restaurant, das noch nicht auf ist, können Sie aber jetzt schon. Die Menüs sind nicht so ganz einfach und billig. Einfach deshalb nicht, weil sie nämlich auf schönste Art und Weise aus der Region zusammengestellt sind. Brutal regional, nennt Billy Wagner
brutal das. Brutal lokal.
Brutal lokal. Okay. Also diese Menüs, das sind zwei Restaurantbesuche im Wert von, Sie brauchen wir nicht anrufen, wir haben da schon eine etwas höhere Hürde gelegt. Also im Wert von jeweils 80 Euro nur für das Speisen, was es dort gibt und warum, erklären wir gleich noch. Vielleicht haben Sie dann noch Lust. Aber wir wollen, dass Sie unter Beweis stellen, dass Sie in der Lage sind, unter allen Umständen eine Weinflasche zu öffnen. Und zwar mit einem Schuh. Wenn Sie in der Lage sind, Sie können sich das auch als Tutorial beispielsweise bei YouTube angucken, wie kriege ich eine Flasche Wein mit einem Schuh auf? Dann möchten wir, dass Sie das filmen und dieses Video an office@radio1.de schicken. Und wer zuerst das Ding aufhat und dessen Video da ist und nicht den Teppich mit Rotwein bekleckert hat, der bekommt die beiden Ja, ah, nicht machen in meiner Gegend. Da hört man noch das Rollen und Schnauzeln des Weines im Mund. Ich habe ja gerade auch gelernt, dass ich nicht so kleine Schlückchen nehmen soll, damit der Speichel das alles nicht verdünnt. Also man hört, damit ich nicht so einen oberflächlichen Eindruck von dem Wein bekomme. Ich dachte, bei so einem teuren Wein süppel ich ein bisschen darum. Fehler.
Richtig trinken.
Okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Sie sind in der Lage, eine Weinflasche mit einem Schuh aufzumachen. Die Tutorials sind überall in den sozialen Medien da. Dann her mit Ihrem Video. 031 für Potsdam 7099 111 nimmt keine Videos an. Deshalb also office@radio1.de und dann gehen Sie ins Nobelhart und Schmutzig. Was gibt's denn da jetzt? Also, es gibt brutal, lokal. Was ist das?
Von Fisch, Gemüse, Fleisch, natürlich alles. Aber im Prinzip geht es darum, dass wir gucken wollen, was um Berlin herum wächst oder was in Berlin herum angebaut wird oder wo einfach irgendwelche verrückten Typen sind, die gute Produkte um Berlin herum.
Aber Wein gibt es ja hier nicht. Es gibt hier so ein Weinbauangebiet am Teufelsberg, nee, am Kreuzberg. Das ist, sagen wir mal, eher anekdotisch interessant.
Anekdotisch oder emotional interessant, qualitativ nicht. Es geht um Essen natürlich erstmal mit dem regionalen Gedanken, weil wir glauben, dass gerade die Region um Berlin herum noch viel Aufholbedarf hat, weil einfach diese Situation mit Ost und West und Mauer und so weiter da war und einfach dieser Bezug zwischen Inland oder Umland und Stadt einfach noch ausbaufähig ist. Bei den Getränken ist es einfach so, dass man was heißt regional bei den Getränken? Wenn man jetzt einfach ein Chardonnay aus der Toskana kauft, dann kauft man nicht regional. Wenn man aber einen Sangiovese oder einen Cagnolo aus der Toskana kauft, dann kauft man sehr wohl regional. Wenn man Rebsorten guckt, dann gibt es immer Rebsorten, die in bestimmten Regionen zu Hause sind und die unterschiedliche Geschmäcker einfach haben. Und diese Facette, diese Vielfalt, das ist das, was wir dann eigentlich auch anbieten wollen. Also Sizilien, jetzt nicht Cabernet Sauvignon und Merlot, sondern Nero d'Avola und Nerolo Mascalese. Oder von der Mosel, nicht Cabernet Sauvignon und Merlot Pinot Noir, sondern Riesling zum Beispiel von der Mosel.
Also das, was in den jeweiligen Regionen stark ist, dann nochmal neu und frisch an den Mann gebracht.
Richtig.
Ich habe noch 2, 3 Hörerfragen abzuarbeiten, wenn ich die da ganz kurz mal einflechten darf. Und zwar ist Christine aus Pankow offensichtlich von ihrem eigenen Wein entsetzt, denn sie sagt, warum ist in einigen Weinen Hühnereiweiß drin? Das habe ich noch nie gehört.
Also man sieht ja immer nur, wenn man so die Flasche sich genau anguckt, dann steht manchmal drauf, so contain sulfites oder also enthält Sulfite. Und das ist im Prinzip das einzige deklarierungspflichtige Produkt, was man im Prinzip dem Wein zugibt. Schwefel gibt man zu, zum Beispiel, weil der Wein konserviert werden muss oder konserviert werden sollte. Und dann sind natürlich noch über 200 andere Stoffe dabei, die man auch dem Wein zusetzt, die man dann aber nicht mehr nachweisen kann. Und Eiweiß zum Beispiel oder Gelatine zum Beispiel gibt man deshalb dazu, weil man den Wein schönt und irgendwelche Fehler oder so rausnehmen möchte. Das sind so die kleinen Tricks der Winzer. Ich will jetzt nicht sagen, dass man das grundsätzlich nie machen sollte. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber ein Winzer, der sehr, sehr gut arbeitet und wo der auch eine ganze Menge klappt, der hat es eigentlich nicht unbedingt nötig.
Was heißt denn sehr, sehr gut arbeitet? Der sich einfach die Hände wäscht bevor oder die Füße wäscht, bevor die Trauben zertritt?
Naja, als Winzer hast du einmal im Jahr die Chance, Trauben abzuschneiden. Also vieles im Prinzip mit Erfahrung verbunden, was über die Jahre im Prinzip kommt. Und gut arbeiten heißt, der einfach seinen Weinberg versteht und der sein Handwerk auch kann, der vielleicht nicht unbedingt alles mit dem Kopf entscheidet, sondern auch mit dem Bauch gewisse Dinge entscheidet und da einfach ein Händchen hat. Ne? Also ich kann auch einen Stuhl bauen, aber ich denke mal, dass du vielleicht ein bisschen besseres Händchen hast, um einen Stuhl zu bauen, vielleicht.
Ich kann nur Mist bauen.
Du kannst nur Mist bauen. Aber dass du einfach, manche Leute haben halt ein Händchen für gewisse Dinge und haben da ein Talent für und das kommt natürlich auch mit dazu. Ne?
Kann es sein, fragt Frank aus Reinickendorf, dass man auf Sulfide allergisch reagiert, die im Wein sind?
So viel Wein kannst du gar nicht trinken, dass du auf eine Flasche Wein allergisch reagierst. Aber es gibt natürlich Menschen, die haben eine Schwefelallergie. Aber das ist genauso wie mit dem Thema Gluten. Das ist 0,01% der Bevölkerung, die darauf reagieren. Dann dürftest du auch kein O-Saft oder irgendwelche anderen Dinge, sag ich mal, trinken und essen.
Was ist denn der Unterschied zwischen den Rot- und den Weißweintrinkern? Also ich persönlich bilde mir beispielsweise ein, Rotwein wühlt mich auf. Ja, ich kann nach Rotwein wirklich schlechter schlafen als nach Weißwein. Weißwein macht mir nichts. Ist das auch eingebildet, so wie Glutenallergie eigentlich so die Volkskrankheit Nummer 1 ist, obwohl wir 0,01% der Bevölkerung haben, die Unverträglichkeiten an sich feststellen lassen kann?
Also Unverträglichkeiten sind ja, also eine Seite steht es mir nicht zu, irgendjemand es zu bewerten, ob jemand eine Unverträglichkeit hat oder nicht. Also auch wenn jemand zu uns essen kommt und er sagt, er hat das, dann diskutiere ich mit dem nicht rum, ob er das jetzt hat oder nicht.
Das haben sie gar nicht.
Das haben sie gar nicht. Das kann ich gar nicht bestimmen. Also das ist, dann nehme ich das erstmal wahr. Aber man sollte sich natürlich selber fragen, habe ich das denn wirklich oder ist das eine Einbildung? Das muss man sich einfach selber auch mal fragen. Und deswegen empfehle ich, mach einen Test und guck nach, ob dir irgendwas...
Okay, habe ich gemacht. Ich kann wirklich schlechter schlafen nach Rotwein.
Mach einen Test, der nicht mit einer Flasche Wein ist, sondern geh zum Arzt und guck, ne, mit Hauttest und so weiter, was da einfach möglich ist.
Was für ein geiler Arztbesuch. Lass mich untersuchen, nachdem ich eine Flasche Rotwein getrunken habe. Also na, das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Es muss dann schon eine Flasche sein, um mich in die Schlaflosigkeit zu bringen. Die Frage, die mir immer wieder vor Augen schwebt, ist also Weinlagerung. Also nicht jeder hat das Vergnügen, einen Keller zu haben. Gibt es Tipps, Weiß- oder Rotwein im eigenen Haus zu lagern? Haben mehrere Leute gefragt.
Kalt, rüttelfest, dunkel sind so Sachen. Also Altbau, Wassernähe in Berlin gibt's ja häufiger. Wunderbar, dort, wo alles schimmelt, wo man nicht die Kartons unten reinstellt. Großartiger Weinkeller. Vielleicht sollte man dann noch zum Weinkeller werden, wenn man so eine Wohnung besitzt. Neubau, komplett isoliert, Leitungsrohre, die heiß sind durch den Keller, absolut beschissen. Und dann am besten Weinklimaschrank kaufen, bei eBay schießen, 300 Euro und seine Sachen dann dort rein.
Auch die Rotweine?
Auch die Rotweine. Jeder Wein, jedes Getränk verändert sich. Wein ist in der Hinsicht nicht so wie Bier extrem pasteurisiert, dass du es irgendwie auf dem Festivalgelände bei 30 Grad ohne weiteres stehen lassen kannst, sondern Wein wird einfach schlecht dann irgendwie, ne? Und je länger du den Wein trinken willst oder je länger du den Wein aufheben willst und je besser er dann am Ende schmecken soll, desto wichtiger ist die Lagerung. Also alte Weine, die sehr gut noch schmecken, sind natürlich auch eine gute Qualität erstmal vielleicht, aber die Lagerung war extrem wichtig.
Mhm. Letzte Frage für heute, also wir könnten über das Thema noch ewig weiterreden, aber macht ein Sommelier auch mal Leberferien? Also der Klassiker in Freundes- und Bekannten, in politischen Kreisen, in katholischen namentlich ganz besonders, ist die Zeit zwischen Neujahr und Ostern ja gerne ein, wo man auch mal sich selber beweist, dass man 6, 7, 8, 9 Wochen mal nichts trinkt. Kann man das eigentlich in dem Beruf machen?
Heuchler. Mehr sage ich dazu nicht.
Vielen herzlichen Dank, Willy Wagner. Ich wünsche gutes Gelingen mit dem neuen Restaurant Nobelhart und Schmutzig. Ich glaube, Ende des Monats wissen wir dann, wann es losgeht. Ein Restaurant Um- und Ausbau ist auch keine kleine Sache. Und allen Fragestellern herzlichen Dank. Allen anderen sei gesagt, trinken Sie in Maßen und hören Sie auf, rumzuheucheln, oder?
Genau.
Danke für den Besuch.
Gerne. Tschüss.